Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen um 7 Uhr Japan nach dem schweren Beben. Das ist unser Schwerpunkt. Die Angst vor einer Atomkatastrophe wächst. Ein weiteres Atomkraftwerk meldet Probleme. Die Zerstörung im Nordosten des Landes ist verheerend. Hilfe ist schwierig. Die Schweiz hilft bei der Suche von Überlebenden. Ein Team mit Suchhunden und Ortungsgeräten ist unterwegs. Dann ein weiteres Thema. Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder raufen sich zusammen. Sie weiten den Rettungsschirm für Krisenländer aus. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Guten Morgen. Am Tag nach dem schweren Erdbeben in Japan wird nun das Ausmaß der Schäden sichtbar. Die Behörden rechnen mit bis zu 1000 Todesopfern. Und es wächst die Angst vor einem Atomunfall im Nordosten des Landes. Veronika Meyer.
Das Erdbeben hat auch mehrere Atomkraftwerke beschädigt. Bereits gestern war in einem Kraftwerk in der Region Fukushima, rund 240 Kilometer nördlich von Tokio, das Kühlsystem ausgefallen. Einige Stunden später fiel auch das Kühlsystem in einem zweiten, rund 12 Kilometer entfernten Berg aus. Der Druck in den Reaktoren stieg stark an. Um Druck von den Reaktoren zu nehmen, müsse kontrolliert Dampf abgelassen werden, teilte die internationale Atomenergiebehörde IAEA mit. Dabei könne auch Radioaktivität entweichen. Die IAEA ist in höchster Alarmbereitschaft. Und die japanische Regierung forderte Tausende von Personen in der Umgebung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Auch am Tag nach den ersten starken Erdstößen werden immer wieder Nachbeben registriert. Und jetzt zeigt sich auch, was die Beben und der meterhohe Tsunami angerichtet haben. Vor allem im Nordosten des Landes, dort wo das Epizentrum lag. Noch immer brennen Gebäude, Tausende von Häusern, Straßen, Autos und Schiffen wurden zerstört, ganze Landstriche sind überschwemmt und unzählige Menschen haben ihr Zuhause verloren. Viele haben die Nacht frierend im Freien verbracht, auf den Dächern umfluteter Häuser. Die internationale Gemeinschaft hat Japan Hilfe zugesichert.
Weiteres zur Situation in Japan später dann in unserer Sendung. Dann sprechen wir unter anderem mit einem Journalisten in Tokio. Nun zu weiteren Meldungen von heute Morgen mit Andrea Jost.
Die Euro-Staaten stärken ihren Rettungsfonds für überschuldete Mitgliedsländer. Nach harten Verhandlungen einigten sich die 17 Länder der Eurozone, künftig den gesamten 440 Milliarden Rettungsfonds für Kredite zur Verfügung zu stellen. Bisher konnten nur 250 Milliarden des Krisenfonds effektiv genutzt werden. Dies bedeutet, dass alle Euro-Staaten ihre Garantieleistungen erhöhen müssen, wie EU-Ratspräsident Van Rompuy nach einem Sondergipfel in Brüssel bekannt gab. Zudem wurden die Zinskosten für Griechenland auf rund 5% gesenkt und die Laufzeiten für die Milliardenkredite Athens verlängert. Irland konnte sich mit seiner Forderung nach tieferen Zinsen vorerst nicht durchsetzen. Die USA weiten ihre Sanktionen gegen den libyschen Machthaber Gaddafi und sein Umfeld aus. Nach Angaben des US-Finanzministeriums werden neu auch die Vermögen von 9 Familienangehörigen und Vertrauten Gaddafis gesperrt. Außerdem dürfen US-Unternehmen künftig keine Geschäftsbeziehungen zu Gaddafi und seinem Umfeld mehr unterhalten. Die diplomatische Vertretung Libyens in der Schweiz hat sich von Revolutionsführer Gaddafi losgesagt. In einem Schreiben erklärt das Personal der libyschen Botschaft in Bern, es vertrete von jetzt an den Übergangsrat der Aufständischen in Benghazi. In Ägypten hat die Staatsanwaltschaft hochrangige frühere Polizeichefs festnehmen lassen. Ihnen wird vorgeworfen, für den Tod von Menschen verantwortlich zu sein, die friedlich gegen den früheren Präsidenten Mubarak demonstriert hatten. Zu Beginn des Volksaufstands waren die Sicherheitskräfte zum Teil mit großer Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Dabei wurden mehrere hundert Menschen getötet. In einer jüdischen Siedlung im besetzten Westjordanland sind laut israelischen Angaben 5 Menschen getötet worden. Eine Armeesprecherin teilte mit, ein Palästinenser sei in eine Siedlung in der Nähe von Nablus eingedrungen. Dort solle 5 Mitglieder einer israelischen Siedlerfamilie getötet haben. Die Armee habe alle Straßen in der Region abgesperrt und suche nach dem Täter. In den vergangenen Tagen hatten sich die Spannungen zwischen palästinensischen Bauern und jüdischen Siedlern in der Region verschärft. Der Bundesrat verstärkt seine Hilfe für Nordafrika. Für dringliche Hilfsmaßnahmen an Ort und Stelle sind in einem ersten Schritt 12 Millionen Franken vorgesehen. Außerdem sollen 14 Angehörige des Korps für humanitäre Hilfe in die Region entsandt werden. Im Mittelpunkt stehen laut dem Außendepartement EDA jetzt die medizinische Hilfe, die Wasserversorgung und die Unterbringung von Migranten an der libysch-ägyptischen Grenze. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.044 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu 93,02 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,31 bzw. zu einem Dollar 39,03. Das Wetter im Norden wird es trotz Wolkenschleien meist sonnig bei bis zu 16 Grad. Im Süden bewölkt und gebietsweise Regen bei 12 Grad.
Sie hören heute Morgen auf Schweizer Radio DRS. Seit gut 8 Stunden ist es in Japan hell. Die Schäden, die das gewaltige Erdbeben und der nachfolgende Tsunami vor allem im Nordosten des Landes angerichtet haben, werden sichtbar. Groß ist die Angst vor einem Atomunfall. Aus einem weiteren Reaktor wird ein Störfall gemeldet. Ich habe vor der Sendung mit Martin Fritz in Tokio gesprochen und ihn gefragt, was er wisse.
Ja, also nach den letzten Informationen hier sind 5 Reaktorblöcke betroffen in 2 Atomkraftwerkkomplexen, die 12 Kilometer auseinander liegen. Beide sind an der Küste. Und das größte Problem ist wohl in dem Reaktorblock Nummer 1 im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Dort besteht nach Ansicht der japanischen Atombehörde die Gefahr einer Kernschmelze. Diese Gefahr sei hoch, hieß es vorhin in einer japanischen Agenturmeldung. Das Kabinett ist zu einer Atomkrisensitzung zusammengetreten und auch Premierminister Naoto Kan hatte heute Morgen genau dieses Kraftwerk mit dem Hubschrauber besucht, um sich selbst einen Überblick über die Lage zu verschaffen.
Die Behörden gehen also von einer hohen Gefahr aus. Was konkret heißt das denn nun? Was tun die Behörden?
Ja, das Problem ist, dass nach dem Beben die Notstromgeneratoren, die mit Diesel laufen, nur kurzfristig funktioniert haben, dann ausgefallen sind und dadurch können die Reaktorstäbe, die zwar sozusagen gestoppt wurden, nicht mehr gekühlt werden. Also in einem dieser Kraftwerke soll zeitweise der Kühlwasserstand so tief gefallen sein, dass die Brennstäbe 90 Zentimeter aus dem Wasser geguckt haben. Nun wird also heiß wirklich energisch daran gearbeitet, neues Kühlwasser nachzufüllen, also neue Kühlflüssigkeit. Und gleichzeitig versucht man, Notstromaggregate zu reparieren bzw. neu dorthin zu bringen, um die Kühlung wieder in Gang zu bringen. Das ist das Problem, das ist die Herausforderung. Und damit, selbst wenn es jetzt doch zu einer Explosion kommen sollte, das Risiko einer radioaktiven Verstrahlung klein ist, hat man also Druck abgelassen aus allen 5 dieser betroffenen Reaktorblöcke. Dabei ist auch Radioaktivität freigesetzt worden, aber das soll keine große Menge gewesen sein. Und man hat gleichzeitig die Evakuierung von etwa 50.000 Menschen im Umkreis dieser beiden Anlagen angeordnet, im Umkreis von 10 Kilometer um die erste Anlage und von 3 Kilometer um die zweite Anlage.
Sie sagen, rund 50.000 Personen sollen evakuiert werden. Wie reagiert denn die Bevölkerung auf die Gefahr?
Ja, das können wir von hier nur schwer beurteilen. Also es gibt ja nur ein paar Luftaufnahmen von diesem Kraftwerk, von diesen beiden Kraftwerkskomplexen. Und im Fernsehen wird darüber sehr sachlich berichtet. Es wird schon erklärt, was da passiert. Aber das Stichwort Tschernobyl, was uns als Europäern sofort einfallen würde, ist noch nicht gefallen. Aber als ich heute Morgen Obst gekauft habe bei meinem Obsthändler, der hat gleich gesagt, also wollen wir hoffen, dass wir nicht so ein Tschernobyl erleben. Also der hat schon verstanden, worum es geht.
Die betroffenen AKWs liegen ja in der Region im Nordosten der Hauptinsel, in jener Region also, die vom Erdbeben und vom Tsunami am heftigsten betroffen ist. Gestern gab es aus dieser Region nur wenige Informationen. Was wissen Sie heute inzwischen über Schäden, über das Ausmaß der Katastrophe?
Ja, also bei Tageslicht haben sich wirklich apokalyptische Zerstörungen gezeigt und das Problem bei dieser Katastrophe ist, dass es entlang einer 250 Kilometer langen Küstenlinie überall verschiedene Stellen gibt, wo das Beben und die Tsunamiwellen verschieden große Zerstörungen angerichtet haben. Und viele dieser Gebiete sind von den Helfern bisher noch nicht erreicht worden. Also es sind 20.000 Soldaten im Einsatz, 190 Flugzeuge, 25 Schiffe, auch US-Soldaten, die in Japan stationiert sind, wurden um Hilfe gebeten, sind unterwegs. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass viele Gebiete noch unzugänglich bleiben, viele Straßen beschädigt beschädigt sind. Es fehlen Brücken, die Eisenbahnen fahren nicht, es fehlt an schwerem Gerät. Und jetzt werden also erstmal die Leute evakuiert, die irgendwie auf den Dächern ihrer Häuser sitzen und von Wassermassen eingeschlossen sind. Wir haben auch komplett zerstörte Dörfer. Also es sieht wirklich grauenhaft aus, entweder vom Tsunami oder sie sind komplett abgebrannt. Es gibt Berichte von verschwundenen Zügen, die bisher nicht gefunden wurden. Es gab nachts Dammbrüche, sodass dann neue Dörfer unter Wasser standen. Also das ist eine sehr unüberschaubare Lage noch.
Martin Fritz, Journalist in Tokio, über das Ausmaß des Erdbebens in Japan. Auch die Schweiz leistet Hilfe für die Erdbebenopfer. Das Corps für humanitäre Hilfe schickt ein Rettungsteam. Dazu Corpschef Toni Frisch.
Aufgrund der Absprache mit den japanischen Behörden und der UNO im Laufe der Nacht haben wir uns entschieden, heute am frühen Nachmittag ein Suchteam und Abklärungsteam nach Japan zu entsenden. Dieses Team beinhaltet 24 Personen. Das sind Spezialisten, Hundeführer zum einen, dann aber Koordinatoren, Spezialisten im Bereich Umwelt, Katastrophen, Wasser, Medizin, Bau und weitere Spezialisten. Dazu kommen 9 Suchhunde. Zu den Spezialisten der Hundeortung kommen auch Spezialisten für technische Ortung. Das heißt Geräte, akustische oder optische Ortung. Es werden, und das ist das Spezielle an dieser Aktion, es ist keine klassische Rettungskettenaktion, in Anführungszeichen. Es ist lediglich ein Suchteam. Und es geht insbesondere auch darum, nicht einfach in zerstörten Gebäuden eine Suche durchzuführen, sondern auch in den Trümmern, die der Tsunami hinterlassen hat. Und das ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe.
Sagt Toni Frisch, er ist Chef des Corps für humanitäre Hilfe. Weitere Informationen zum Erdbeben in Tokio finden Sie auch im Internet, die Adresse drs.ch. Der Rettungsschirm für Euroländer, die vor dem Staatsbankrott stehen, wird ausgeweitet. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der Euroländer in Brüssel geeinigt. Ein ganzes Paket von Maßnahmen soll helfen, die Eurokrise endlich zu überwinden. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Es wurde hart und lange gefeilscht. Um 2:30 Uhr morgens traten die Staatschefs vor die Medien, auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und sie klang für einmal nicht wie eine Siegerin.
Wir sind uns über die Eckpunkte eines Gesamtpaketes doch heute Abend einig geworden. Wir sind hier heute ein wesentliches Stück vorangekommen. Jeder musste dazu einen Beitrag leisten.
Tatsächlich hat Deutschland heute viel bekommen. Die Euroländer haben den deutschen Pakt für den Euro geschluckt. Eine Selbstverpflichtung, die Wettbewerbsfähigkeit, den Haushalt und die Rentensysteme schärfer zu kontrollieren. Deutschland hat aber auch sehr viel gegeben. So viel, dass die Euro-Schuldenkrise tatsächlich überwunden werden könnte. Der Euro-Rettungsschirm wird aufgestockt. Das heißt, die Euroländer müssen die Summe erhöhen, für die sie garantieren. Den größten Brocken wird das größte Euroland, Deutschland, übernehmen. Und der Schirm darf neu auch als Käufer auftreten, wenn Euroländer Staatsanleihen ausgeben. Und die übrigen Euro-Staaten verlängern die Laufzeit der Darlehen für Griechenland. Und die Zinsen, die Griechenland dafür bezahlen muss, werden um 1% gesenkt. Doch umsonst bekommt Griechenland das nicht.
Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass Griechenland zu zusätzlichen Anstrengungen bereit ist, und zwar zu 50 Milliarden Privatisierungserlösen und auch zur Verankerung von strikten Schuldenregeln in seinen Gesetzen.
Irland wünschte sich auch eine solche Zinssenkung. Doch die übrigen Euroländer forderten im Gegenzug konkrete Zugeständnisse bezüglich der in ihren Augen zu tiefen irischen Unternehmenssteuern. Doch dazu war der neue irische Präsident in dieser Nacht noch nicht bereit. In 2 Wochen könnte es schon anders sein, meinte Merkel. Dann soll das vor wenigen Stunden vereinbarte Maßnahmenpaket auf einem weiteren Gipfel definitiv verabschiedet werden.
Zum Sport. Für den Skirennfahrer Didier Küsch ist heute ein wichtiger Tag. In Lillehammer könnte der 36-jährige Neuenburger Großes erreichen. Der Abfahrtsspezialist könnte zum 4. Mal die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer der Saison gewinnen. Was es braucht, weiß Bernhard Scher.
Die Ausgangslage ist klar. Gewinnt Didier Küsch heute und klassiert sich Michael Walchhofer nicht unter den besten drei, dann holt Küsch die kleine Kristallkugel für den Sieg im Abfahrtsweltcup. Eine hohe, aber nicht unüberwindbare Hürde.
Es ist sicher bewusst, dass ich Top-Leistung bringen muss, wenn ich eine Chance will haben, das heimzutun. Das heisst, dass man einfach konsequent bis zum Schluss, ohne zu viel kalkulieren, muss fahren und richtig angreifen und die Leistung bringen muss.
Und die Leistung in Lillehammer hat Didier Küsch schon oft gebracht. Bereits zweimal hat er auf der Olympiastrecke gewonnen. Auf einer Piste, die nicht allzu schwierig, aber trotzdem heikel ist.
Es muss einfach alles passen, man muss angreifen, sich näher von Perfektion bewegen, dass man zuvorderst landet und man darf einfach nur ganz kleine Fehler machen.
Sollte Didier Küsch heute zum vierten Mal den Abfahrtsweltcup gewinnen, wäre er zusammen mit Franz Klammer der Einzige, der dieses Kunststück geschafft hat.
Also Daumen drücken für Didier Küsch. Die Abfahrt in Lillehammer beginnt um 11.30 Uhr. Soweit die 7 Uhr Informationen von heute Morgen. Verantwortlich Andreas Lüthi. Mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.